Herzlichen Dank, Herr Tietje, für die Einladung. War wirklich spontan. Aber Sie sind ja auch gut im Timing, nicht? Also es ist ja sozusagen jetzt in den letzten Tagen nochmal sich so entwickelt, dass wir gut in der Zeit liegen. Liebe Kollegen, liebe Kommilitonen, also das Thema ist klar. Um was geht es? Es geht um so etwas. Ich fange mal gleich ganz brutal an. Was Sie hier sehen, ist der Super-GAU. Der fand schon vor ein paar Jahren statt, genau 1929 fing der an. Und es begann, hier war doch irgendwie noch ein Knopf, hier wahrscheinlich. Was Sie hier sehen, sind Aktienkurse von 1900 bis amerikanische. Und hier sehen Sie in diesem Kreis das, was man den schwarzen Donnerstag in New York nannte, in dem also ein bruchartiger Rückgang der Aktienkurse in New York stattfand, auch USA. Das war der Anfang. Und das Ende war dann eine Weltwirtschaftskrise, ein Kollaps in der Weltwirtschaft. Ich habe Ihnen jetzt mal einfach die Zahlen für das Deutsche Reich hier mal dargestellt. Sie sehen, die reale Produktion ging von 71 Milliarden auf 59 zurück. Also ein Einbruch, wie man das normalerweise einfach nicht erlebt. Und die Zahl der Arbeitslosen ging von 1,4 Millionen auf 5,6. Auch eine massive Erhöhung. Und das ist im Grunde genommen das, was uns Ökonomen im Moment so besorgt. Haben wir es mit einem Szenario zu tun wie 1929, in dem aus einer Finanzkrise eine Weltwirtschaftskrise wurde? Diese Weltwirtschaftskrise war sehr tief. Sie sehen ja also tief wirkend in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen. Sie sehen die Arbeitslosigkeit. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, was 1933 in Deutschland los war. Das hat natürlich auch hier ihre Vorgeschichte. Und sie war lang. Also der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit war nicht 1929, der war 3 Jahre später. Denken Sie jetzt mal, unsere Krise hat 2007 angefangen. Also wir sind noch mittendrin. Und es gibt aber auch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass die Aktienkurse, nachdem sie erst hier verfallen sind, wieder gestiegen sind. Und sie haben das Vorkrisenniveau auch wieder erreicht, ungefähr 12 Jahre nach der Krise. Nicht? Also wer jetzt, sagen wir mal, seine DAX-Verluste irgendwo schmerzlich empfindet, warten Sie mal 12, 15 Jahre und dann sind wir wieder da. Das ist das Szenario. Ich möchte keine Angst machen, aber darum geht es. Es geht um nicht weniger, es geht also nicht um Kleinigkeiten. Was trage ich Ihnen vor? 4 Punkte plus ein. Ich habe es ja genannt, aus der Balance. Reden wir doch erstmal von Finanzmärkten Innerbalance. Was ist eigentlich die normale Situation fürs Finanzsystem, für Finanzmärkte? Das wird der erste Punkt sein. Der zweite Punkt wird dann sein, wie sieht die Stresssituation aus? Also wenn Finanzmärkte aus der Balance rausgeraten und in den Stress kommen. Das werden wir dann uns anschauen. Der dritte Punkt ist eigentlich das, was die Ökonomen am meisten besorgt, dass das ist die sogenannte systemische Krise. Das heißt, aus einer zunächst mal begrenzten Krise wird eine Systemkrise. Und wir sind in diesem Prozess drin. Und der vierte Punkt heißt dann Bailout. Und Bailout heißt ja raushauen. Nicht? Und wer haut raus? Der Staat haut raus. Das heißt, was kann der Staat tun? Das werden die Punkte sein. Auf die Auswirkungen auf die Konjunktur gehe ich nicht ein, weil Sie haben mir ja eine begrenzte Redezeit noch zu ihr billigt und die will ich dann also auch einhalten. Gut, fangen wir mal an mit Balance an den Finanzmärkten. Die zentrale These sehen Sie hier, das muss man sich einfach nochmal vergewissern, wenn wir über Finanzmärkte reden. Sicherheit an Finanzmärkten kann es nicht geben, Risiken sind der Normalfall. Wissen Sie, wir haben jetzt ja in den Medien so eine Sprachregelung, die haben da abgezockt und die Gier hat eine Wirkung. Der Finanzmarkt ist was anderes als der Markt für Damenoberbekleidung oder für Autos. Es ist ein Markt, an dem Risiken und Unsicherheiten vorkommen und das will ich Ihnen jetzt als erstes schildern. Was ist das Merkmal von Finanzmärkten? Also wenn Sie einen Mantel verkaufen, da haben Sie mit dem Käufer nach dem Kauf nichts mehr zu tun, höchstens mal ein Garantiefall. Wenn Sie ein Auto verkaufen, auch. Wenn Sie einen Kredit geben, haben Sie mit dem noch ewig zu tun. Es sind also Geschäfte auf Zeit. Alles im Finanzmarkt sind Geschäfte auf Zeit. Sie geben Kredite auf Zeit, Sie nehmen Einlagen an auf Zeit. Und dieses Zeitmoment führt an den Finanzmärkten dazu, dass alle Geschäfte unsicher sind. Denn was von heute bis zu dem Rückzahlungszeitpunkt passiert, wissen Sie nicht. Das heißt, wir haben es mit einer Unsicherheit zu tun, wie es ein Automobilunternehmen nicht hat. Hat die Auto verkauft und die haben vielleicht eine schlechte Presse, mehr nicht. Aber dass sozusagen das Auto nach 10 Jahren wieder zurückgegeben werden muss, haben wir ja nicht. Also wir haben es mit Unsicherheit zu tun und das bedeutet auch, dass wir ein Trade-off, also eine Austauschbeziehung haben zwischen Rendite und Risiko. Wenn Sie Rendite erzielen wollen am Finanzmarkt, müssen Sie ein Risiko eingehen, logischerweise. Sie können Risiken nur vermeiden, indem Sie keine Kredite mehr geben, da haben Sie aber auch keine Rendite. Das heißt, Finanzgeschäfte sind immer mit Risiken verbunden. Das sollte man sich klar machen. Und das ist eigentlich das, was den Finanzsektor von anderen realwirtschaftlichen Sektoren, Bauindustrie, Maschinenbau, Elektroindustrie und so, total unterscheidet und was auch die Problemlage bedeutet. Und ja, Balance am Finanzmarkt ist der Normalfall. Was heißt denn das? Das heißt, wir haben es mit so Unsicherheiten zu tun, wir haben es mit Risiken zu tun, aber die werden normalerweise gut verkraftet. Warum? Naja, was Sie hier sehen, ist ja die Bilanz der Banken in Deutschland von Ende August. Und hier steht eine Zahl, 7.745. Das ist sozusagen 7.745 Milliarden Euro, ist die Bilanzsumme. Sie können jetzt mal vereinfacht sagen, das sind die Kredite hier, die deutschen Banken geben, als Buchkredite und Wertpapierkredite. Dem stehen hier die Einlagen von den Kunden gegenüber. Und das können Einlagen von Banken sein, von Nichtbanken oder auch Wertpapiere. Und dann gibt es noch eine dritte Position, das ist Kapital und Rücklagen. So, und normale Situation ist eigentlich die, Sie geben Kredite und natürlich gibt es Kreditausfall. Es hat noch nie ein Jahr gegeben, wo es keinen Kreditausfall gibt. Das ist ganz normal. Ja. Nur dieser Kreditausfall, der ganz normal ist, wird natürlich ins Geschäft einkalkuliert. Ja. So, also bei der Zinsfestlegung machen Sie das so, dass was übrig bleibt, dass Sie diesen Kreditausfall tragen können. Das ist der Normalfall. Natürlich gibt es in den Wertpapieren, die Sie da auf der Aktivseite haben, Schwankungen, Kursschwankungen. In normalen Zeiten sind das normale Schwankungen und das wird natürlich in der Planung alles mit berücksichtigt und einkalkuliert. Das heißt, der Normalfall ist nicht ohne Risiko, ist der Finanzmarkt, der Normalfall ist mit den Risiken, kann man umgehen, man kann sie verkraften. Das ist die eine Seite. Auf der Passivseite besteht auch ein Normalfall, Sie kriegen ja Einlagen. Aber doch nicht für alle Ewigkeit, sondern nur für eine befristete Zeit. Und die Frage ist, kriegen Sie die Einlagen wieder, wenn die auslaufen, wenn die fällig sind? Und normalerweise ist eins der Schlüsselworte an den Finanzmärkten Vertrauen der Banken und Einleger, sodass die Refinanzierung kein Problem ist. Und wenn da wirklich mal was schief geht, haben wir auch noch ein Pufferkapital. Das ist der Normalfall, das ist Balance. Ich habe jetzt, Herr Dietje, Sie fragten, welchen Titel, da habe ich Balance gewählt, ich hätte auch sagen, Deutsche Eiche, nicht? Deutsche Eiche ist irgendwas Stabiles und Kräftiges. Stellen Sie sich einen Finanzmarkt wie ein Hochseil, an dem ein Artist rüberläuft. Ja? Normalerweise geht das gut, normalerweise. Aber wir, wenn es nicht gut geht. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und damit komme ich jetzt zu der zweiten Frage, nämlich zu den Finanzkrisen und den Finanzmärkten in Stress. Ich hatte ja sozusagen mit der spektakulärsten Krise, der Weltwirtschaftskrise angefangen, aber man sollte jetzt mal einfach zur Kenntnis nehmen, seit 1974, also in den 30 Jahren, gab es in der Welt 124 Bankkrisen, ja, und es gab 208 Währungskrisen. Und da sind den meisten von uns bestenfalls 5 noch in Erinnerung geblieben. Und sagen wir mal, globale, massive Auswirkungen haben wir nicht gehabt. Also die Krise im Finanzsystem ist eigentlich der Normalfall. Ja, muss man so sehen. Und die Krise wird mehr oder weniger auch gut verdaut. Das sind jetzt neuere eine aktualisierte Untersuchung vom IMF. Das ist klar. So eine normale Krise haben wir nicht im Moment. Jedenfalls ist das meine These. Meine These ist, wir befinden uns in der schwersten Finanzkrise seit 1929. Das heißt, diese 124 der letzten 30 Jahre, vergessen Sie das, einschließlich der Südostasien-Krise, wir haben eine andere Dimension. Und das ist das Problem. Also ich würde jetzt sozusagen relativ entspannt weiterreden, wenn ich sozusagen in einer dieser 124 Krisen mich befände, tun wir aber nicht. Wir sind eins weiter. Was ist das Problem? Ich will es mal so ein bisschen stilisiert hier Ihnen deutlich machen. Also wir betrachten mal die Bilanz der Banken, hier sind die Kredite, hier sind die Einlagen, hier ist das Kapital. Wie fängt eine Krise an? Wie fing auch diese Krise an? Der erste Punkt ist immer der, es treten Kreditausfälle auf, Aber was das Wesentliche ist, die sind unerwartet hoch. Normale, also Kreditausschüsse normalerweise werden einkalkuliert. Wenn jetzt aber aus einer bestimmten Situation aus unerwartete Kreditausfälle kommen, geht hier was verloren. Und das führt dazu, dass Sie einen Verlust an Eigenkapital haben. Erste Stufe, also Kreditausfälle in unerwarteter Höhe führen in einen nicht mehr zu kompensierenden Eigenkapitalverlust. Dieser Eigenkapitalverlust ist ein Alarmzeichen. Denn hier sind ja jetzt die anderen, die Nichtbanken und Banken, die jetzt sozusagen hier Einlagen geben sollen. Und die sehen nun, hier schwindet das Eigenkapital, sofort gibt es einen Vertrauensverlust bei den Banken und Nichtbanken und das bedeutet, dass hier ein Teil der Einlagen obsolet wird. Obsolet heißt an der Stelle, wenn die auslaufen, finden Sie keinen neuen Kreditgeber, keinen neuen Einleger mehr. Das ist das, was Sie lesen, die Banken geben sich untereinander keine Mittel mehr. Genau das passiert. So, haben wir also sozusagen hier ein Startproblem, hier der Kapitalabfluss und der Vertrauensverlust der Banken. So, jetzt würdet ihr alles vielleicht noch zur Hand haben, aber es gibt eine Selbstverstärkung. Was machen nämlich diese Banken, die von dieser Situation betroffen sind? Die machen zwei Sachen. Die reagieren. Und diese Reaktion verschärfen die Krise enorm. Was machen sie nämlich? Die haben jetzt Eigenkapitalverlust. Sie gehen durch die Welt und händeringend suchen sie nach Kapitalgebern. Wer gibt mir Kapital? Würden Sie einer Bank, die gerade 50% ihres Eigenkapitals verloren Kapital geben, wenn dann nur zu erhöhten Kosten? Das heißt, die Kapitalkosten der Banken müssten als Folge der Krise, als Folge dieser Reaktion rapide ansteigen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, hier auf der Aktivseite haben Sie ja nicht nur Kredite, sondern auch Wertpapiere. Die versuchen Sie zu verschärfen, um an Geld ranzukommen, an Liquidität ranzukommen. Wenn jetzt aber alle natürlich an den Märkten Ihr Zeug verkaufen, haben Sie einen zusätzlichen Kursverfall und das bedeutet, wir haben hier eine weitere Verschärfung. Das ist destabilisiert. Also es gibt keine Selbstheilungskräfte in dem System, sondern das ist ein sich verstärkender Abschwung. Und deswegen das Bild von der Balance. Ja? Wenn Sie einmal da auf diesem Trapez oder diesem Hochseil nach rechts kippen, da gibt es praktisch kein Halten mehr. Das ist deswegen das Bild nicht von der deutschen Eiche. Nicht? Die wird im Wind sich immer wieder dahin bewegen, wo sie angefangen hat. Das ist das Problem. So, was ich Ihnen jetzt hier schildere, ist der Gegenstand unserer Krise seit August 2007. Kann ich jetzt natürlich nur in ein paar Punkten darstellen. Also, erinnern Sie sich, Kreditausfälle, Eigenkapitalverlust, Vertrauensverlust, steigende Refinanzierungskosten, Assetpreisverfall. Das sind die Stichworte. Erster Punkt, unerwartete Kreditausfälle. Die Subprime-Krise, die berühmte, hier ist sie, und hat dazu geführt, das ist jetzt, sind amerikanische Commercial Banks und Investment Banks, dass die fast ein Viertel ihres Kapitalverlustes von August 2007 bis Mai 2008, da ist diese Statistik erstellt, verloren gegangen ist. Das war in diesem Umfang nie zuvor da. Jedenfalls in so einem Ausmaß außer 1929, aber das ist ja also schon lange her. Das heißt, wir haben hier einen massiven Kapitalverlust. Die einkalkulierten Kreditausfälle sind geschehen, aber die tatsächlichen Kreditausfälle waren viel stärker. Und haben durch Gewinne und so konnten sie das gar nicht mehr auffangen. Und das gibt ein Ausmaß, fast ein Viertel, sagen wir mal Fünftel, ist so ein Viertel, des Eigenkapitals verschwunden. Ja? Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kam es dazu? Ja, ich muss mal. Sehen Sie, man kann doch kooperieren. Also, wie kam es denn dazu? Und das brauche ich jetzt nicht zu schildern, weil Sie es alle gelesen haben. Dahinter steckt eine in der Tat unverantwortliche, also wirklich nicht zu begreifende Kreditvergabepolitik in Amerika in dem sogenannten Subprime-Segment des Hypothekenmarktes. Jetzt ist die Frage, was heißt denn eigentlich Subprime? Sie kennen ja bei uns die Schufa vielleicht. Ja? Und wenn Sie mal Ihre Kreditwürdigkeit abprüfen, zahlen Sie mal 5 Euro und lassen Sie sich mal Ihren Kreditstandard darstellen. Ja? Also ich habe 99,4, das ist sehr gut. Mein Sohn hat 89, das ist schon sehr bedenklich. Wenn Sie 50 haben, kriegen Sie keinen Kredit mehr. Sowas gibt es in Amerika auch. Die Definition von Subprime kann ich jetzt nicht lesen. Das kann ich Ihnen nur sagen, das sind Leute, die mindestens schon einmal bankrott gegangen sind, ja, die also zig Male schon ihre Schulden nicht gezahlt haben. Also Leute, die Sie eigentlich ja nicht ins Bankinstitut reinlassen sollten. Oder höchstens zum Kaffee und dann wieder raus. Nicht? Weil das ist einfach eine Klientel, die nicht zahlungsfähig ist, und zwar erwiesenermaßen nicht zahlungsfähig. In diesem Subprime-Element haben die 2001 284 Milliarden US-Dollar vergeben gehabt. Der stieg bis 2006 auf 1000, vervierfachte sich. Nicht, dass in dem Subprime-Bereich die Kreditausfälle höher sind, war das Problem. Die Kreditausfälle sind im Subprime-Bereich immer höher. Sondern, dass die amerikanischen Banken diesen Subprime-Bereich so weit ausgedehnt haben, dass er ein so großes Gewicht haben konnte. Ja? Wir können ja einen kleinen Subprime-Bereich mit großen Kreditausfällen verkraften, aber nicht so groß. So, und 2007 ging das nicht mehr, aus den Gründen, die wir auch kennen. Da haben sich die Kreditausfälle verstärkt. Und diese Kreditausfälle, Subprime-related Write-Downs, das sind die Kreditausfälle. Und die haben zu einer Eigenkapitalschmelze geführt. Erster Punkt. Was ist der zweite Punkt? Vertrauen der Banken. Vertrauen der Banken kann ich Ihnen hier zeigen. Das ist jetzt hier ein Spread. Lassen Sie mich die Technik nicht erklären. Ich will Ihnen nur sozusagen die Suggestion hier machen. Das ist sozusagen die Zinsstruktur, die die Banken untereinander geben. Also wenn ich als Bank A einer Bank B einen Kredit gebe, ja, da kann ich das sozusagen über Nacht machen, Küstenkredit bis morgen früh oder für 3 Monate. Und die 3-Monats-Kredite sind ein bisschen teurer als der Kredit über Nacht. Das ist dieser Spread hier. Als die Krise losging, August 2008, ist dieser Spread dramatisch angestiegen. Warum? Keine Bank oder die Banken haben sich untereinander keine Kredite gegeben. Denn die Dinger sind unbesichert. Aber Sie lesen doch gerade in der Zeitung, also nur KfW, nicht? An Lehman Brothers hat es gemacht, als die schon pleite waren. Nicht? Das ist dann sozusagen eine besondere Bankkunst. Aber normal ist eigentlich, dass eine Bank sozusagen verunsichert, ihm keine Kredite mehr gibt. Und Sie sehen, wann sind diese Spreads in die Höhe gekommen? Das ist der Hauptindikator für den Vertrauensverlust in den Banken. Und das sehen wir bis in den August 2008. Ich habe das nicht mal. Es hat sich bis zum aktuellen nichts geändert. Also, Kreditausfall, Eigenkapitalverlust, Verlust der Banken. Das haben wir noch gehabt. Wir haben gesagt, jetzt reagieren die Banken und versuchen Eigenkapital anzuschaffen. Das ist ja gerade verloren gegangen. Gut, jetzt gehen Sie hin. Wollen Eigenkapital, sind aber eigentlich in einer schwierigen Lage, also müssen sie mehr zahlen. Was Sie hier sehen, 2008 begann die Verteuerung des Eigenkapitals für die Banken. Das ist USA, das ist Europa, das sind die Industrieunternehmen. Das ist sozusagen die ganz, wenn Sie so wollen, also so eine Dinger kommen in unseren Lehrbüchern nicht vor, weil wir uns ja nicht mit Krisen beschäftigen, in Lehrbüchern, die nur alle 100 Jahre vorkommen oder alle 80 Jahre, aber es ist lehrbuchartig abgelaufen. Nicht die Verteuerung des Eigenkapitals, die die Banken in Schwierigkeiten bringen. Da haben wir jetzt also Kreditausfall, Eigenkapitalschmelze, Verteuerung der, also Verlust des Vertrauens unter Banken, Verteuerung des Eigenkapitals. Der letzte Punkt war die Assetpreis, der Assetpreisverfall. Da habe ich Ihnen jetzt einfach mal die Aktienkurse gegeben von 1977. Am aktuellen Rand liegen wir noch weiter drunter. Ja, Sie können also heute im Stundentakt diese Charts erneuern und es geht immer weiter nach unten. Die Kurve wird immer flacher oder beziehungsweise, wir haben noch bei 60% Achtung. Also Sie sehen 30-40% Wertverlust von Assets, nicht in dieser Zeit. Das ist das, von dem wir reden. Also Eigenkapitalverlust, ausgelöst durch die Subprime-Krise. Zweiter Punkt war Kapitalschmelze, Verlust des Vertrauens der Banken. Dann kam der Punkt hinzu, Verteuerung von Eigenkapital und der Wertverlust von Aktiva. Und das als ein Teufelskreis, in dem wir noch mittendrin steht. Es gibt keine Wende bislang. Das muss man einfach sehen. Okay, nun würde ich trotzdem nicht so besorgt sein, wenn was nicht wäre oder wenn was wäre. Wissen Sie, dass eine Bank mal pleite geht, weil sie kein Eigenkapital mehr hat? So was ist halt so. Die wird dann im Stillen irgendwie abgewickelt. Nicht? Da gibt es Methoden. Wenn in Florida Kredite notleiden, was interessiert mich das? Ja, das ist alles eigentlich nicht so das Thema. Meine Bank ist solide, dachte ich bis vorgestern. Dann haben die Holländer ihr 10 Milliarden Eigenkapitalhilfe gegeben. Also habe ich wieder ein Problem. Aber gut, wäre eigentlich nicht das Problem. Das heißt, wenn wir so eine lokalisierte Krise hätten, unser Problem als Ökonom ist das, was man systemisches Risiko nennt. Ja, systemisches Risiko. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden, in einem doppelten Sinne besteht nämlich ein erhebliches systemisches Risiko aus zwei Gründen. Aus der globalen Verflechtung der Banken und aus den sogenannten Ansteckungseffekten. Das sind sozusagen die beiden Themen. Lassen Sie mich die Verflechtungen, was sehen Sie hier? Von der Ferne sieht das aus wie ein schön geschliffener Diamant mit den Kanten. In Wirklichkeit ist es die Finanzverflechtung der europäischen und amerikanischen Banken. Entsinnen Sie sich noch, ist gar nicht so lange her, da hat der Paulsen in den USA gesagt, wir machen jetzt mal 500 Milliarden Euro, Dollar Programm zur Rettung der amerikanischen Banken und die Europäer sollen mitmachen. Da haben wir eine Bundeskanzlerin und einen Finanzminister gehabt, das ist doch nicht unser Problem, das ist doch ein amerikanisches Problem. Also mir blieb die Spucke weg. Die haben noch nie was gehört von Verflechtung. Es ist doch klar, wenn hier der Blitz einschlägt, wird das über diese Kanäle an alle anderen weitergegeben. Alles andere zu glauben, ist naiv. Und diese etwas überhebliche Haltung, die Amerikaner sollen ihren Dreck selber auslöffeln, ja, die war völlig sinnlos. Sie hat Zeit gekostet und sie hat auch mental sozusagen so getan, alles geht uns nichts an. Auch die EZB, wohlberühmt, ne, hat noch vor ein paar Wochen die Zinsen erhöht. Nach dem Motto, in Europa ist alles stabil. Jetzt vor zwei Wochen musste sie die Zinsen mit den Amerikanern zusammen senken. Also das heißt, wir Europäer, oder ich nicht, Ökonomen nicht, Ökonomen muss man jetzt mal an der Stelle ausnehmen, aber die Politik hat überhaupt gar nicht begriffen, was hier war. Es war eine Vernetzung. Soll ich noch was erzählen über Asset-Backed Securities? Das ist ja auch diese Geschichte, von der Sie immer wieder lesen. Was ist da gelaufen? Was ist das ökonomische Problem? Das ist ein tolles Instrument, Asset-Backed Securities. Für Finanzleute wunderbar. Finden wir gut als Ökonom. Nur ist es natürlich ist was schief gegangen. Denn hier werden in Kalifornien und Florida Kredite vergeben von lokalen Banken an Kreditnehmer im Subprime-Bereich beispielsweise. Was machen die? Die verkaufen ihre Kredite hier an eine Zweckgesellschaft, Special Purpose Vehicle. So, die verkaufen. Was macht die Zweckgesellschaft mit diesen Krediten, die sie aufgekauft hat? Und die macht die zu einem Bündel und verkauft diese Bündel in Form von Wertpapieren an internationale Investoren. Überall in der Welt. Das ist die sogenannte Verbriefung. Nicht? Da werden also aus Bankkrediten werden Wertpapiere. Und jetzt, wo haben wir angefangen? In Kalifornien. Wo sitzen wir hier? In Düsseldorf und Frankfurt. Ja? Und dazwischen ist irgendwas wahrscheinlich Irland. Ja? Da ist die wahrscheinlich ansässig aus steuerlichen Gründen. Warum ist das eine tolle Sache und eine vernünftige Sache und findet seit vielen Jahren statt? Und nebenbei gesagt, jeder hat es gesehen, auch die Zentralbank, auch die Finanzminister haben es gesehen. Das ist deswegen toll, weil durch diese Form lokale Kredite international handelbar werden. Und das finden wir gut. Warum? Weil das natürlich einer internationalen Risikodiversifikation dient. Das finden wir also ganz toll und deswegen habe ich eben schon Diversifikation ist gut, Punkt. Ja. Also eine tolle Sache. Sonst würden sie nie, und für die Investoren ist auch gut, weil die haben jetzt nicht nur Anlagemöglichkeiten in der Eifel, sondern überall in der Welt. Ja. Also das ist nur internationalisiert. Finden wir toll. Deswegen hat das Instrument auch zwei zugenommen. Es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist, die Banken, die hier ihre Kredite weiterverkaufen, haben plötzlich gar kein richtiges Interesse mehr, ihre Kreditnehmer zu überwachen. Die haben die Kredite weiterverkauft. Das heißt sozusagen, die Sorgfalt bei der Auswahl der Kreditnehmer und bei der Überwachung, dem Monitoring der Kreditnehmer, nimmt Schaden. Das ist der eine Punkt. Das heißt, die Banken hier gehen immer wieder riskanter der Kredite, weil so macht ja nichts, die geben einen riskanten Kredit, gibst du da in dieses Bündel und die werden es dann weiterverkaufen. Das ist ein Konstruktionsfehler. Ja? Das zweite ist, die hier diese Investments kaufen in Düsseldorf oder Frankfurt, die haben diese Wertpapier hier auch, dieses Asset-Backed Security. Also Security als Wertpapier, Asset heißt Aktiva. Aktiva sind hier diese Kredite und Backed heißt gedeckt. Also das sind Wertpapiere, die durch diese Aktiva gedeckt sind. Das haben die gekauft. Aber haben überhaupt gar keine Ahnung gehabt, welche Risiken da drin stecken. Ich kann nicht aus hannoverischer Sicht beurteilen, ob in so einem Ding Immobilien in Liverpool und Kalifornien und was die alle wert sind. Das heißt, die haben die Katze im Sack gekauft. Ne? Und das ist natürlich unbegreiflich. Ja? Wie eine Bank wie die Bayern LB, wenn ich das lese, 30 Milliarden Euro in solche Dinger da reingesetzt hat. Ja? Also das sind natürlich schon, übrigens mit Zustimmung des Verwaltungsrats, ja? Der jetzt, dessen Vorsitzender jetzt ja zurücktritt. Gut, aber das sind alles die bösen Banker, nicht? Da waren andere noch dabei. So, jetzt ist das Ding schiefgegangen, aber was bedeutet das? Wenn Sie hier ein Problem haben, wenn diese Kreditnehmer nicht mehr zahlen, dann fließen natürlich nicht mehr die Zinsen an die hier und dann können die auch nicht mehr die Zinsen an die ausschütten und schon haben sie eine Anlage gewesen. Und die sagen dann bloß raus davon. Und das ist das, was geschehen ist und das bedeutet auch, die lokale Krise überträgt sich auf die Welt. Das ist Ansteckungseffekt. Das ist dieser Übertragungseffekt und das ist systemisches Risiko, dass aus einer lokalen Krise eine weltweite wird. Zweiter Punkt ist der Ansteckungseffekt. Sie haben eine schlichte Bank. Was macht die? Die will Eigenkapital haben, muss höhere Preise bezahlen. Die will Kredite loswerden, um sich zu entlasten, verfallen die Assetpreise. Die will Einlagen haben, kriegt aber keine mehr, wegen des Vertrauensverlustes, die ziehen eher ab. Das heißt, diese Bank ist in Schwierigkeiten. Ist aber auch eine schlechte Bank, hat sie auch verdient. Aber es gibt auch gute Banken. Und diese Effekte übertragen sich alle auf die guten Banken. Warum? Sie wissen ja nicht, welche Bank gut ist. Sie haben sozusagen nur eine Vorstellung, dass die Bank X, ich nenne jetzt mal keine Namen, nicht, dass Sie mir nachher sagen, der gibt eine gute Bank. Ich kenne keine gute Bank, aber es gibt sicherlich welche. Und damit ist natürlich alles das, was Sie hier treffen, überträgt sich auf die Contagion-Effekt. Wir nennen das die Ökonomen. Und das ist alles das, was wird. Also wir haben es hier zu tun im Moment mit einem systemischen Risiko, weil aus der lokal entstandenen Krise wird eine globale und der sozusagen eigentlich betroffene kranke Kern des Körpers, die Krankheit dehnt sich auf die gesunden Teile des Körpers aus. Das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. So, jetzt kommt die Frage Bailout. Kann man was machen? Also was kann man machen? Wer ist wir? Was kann man? Wer ist Mann? Da gibt es natürlich nur einen, den Staat. Warum? Weil Katastrophenschutz ist immer Sache des Staates. Also wenn es eine Hochwasserkatastrophe in Sachsen gibt, da kommt auch nicht die Freiwillige Feuerwehr aus Bastrop raus, da kommt der Staat mit seinen ganzen Instrumenten. Übrigens stellt man keiner das Wasser in Frage, nur wenn es eine Katastrophe gibt. Hier haben wir eine Katastrophe an den Finanzmärkten und Katastrophenschutz ist Staatsaufgabe. Ja? Also ganz klar, ich habe gar keine. Also ich bewundere ja auch die Regierung, wie die ihre Staatsaufgabe wahrnehmen. Die tun das wirklich ganz toll. Wobei die Politiker zu beachten sind, die das machen. Mehr noch aber die Bürokraten in den Ministerien. Die müssen es umsetzen. Das ist wirklich fantastisch. Aber habe ich überhaupt keine große Hochachtung, weil Katastrophenschutz ist die Aufgabe des Staates. Wer sonst? Wenn eine Epidemie ausruft, rufen wir alle nach dem Staat. Ja? Hochwasser, wenn Waldbrand ausbricht, wohin rufen wir nach dem Staat? Darauf keiner nach Selbstheilungskräften. Wir müssen nämlich warten, bis der Wald abgebrannt ist. Ja? Und das Wasser sich von selber verzieht. Also Selbstheilungskräfte sind in Katastrophenfall kein Thema. Der Staat ist ein Thema. Also sind Eingriffe des Staates im Sinne des Katastrophenschutzes zwingend erforderlich. Aber ob sie helfen, weiß kein Mensch. Das ist jetzt sozusagen die spannende Frage. Jetzt ist die Frage, was kann denn der Staat machen in dieser Situation? Ich lege nochmal hier meine Bilanz der schlechten Banken. Die haben ja drei Probleme. Die auf der Kreditseite, Einlagenausfälle, Assetpreisverfall geht ihnen was verloren. die haben Eigenkapitalverluste und die kriegen von anderen nichts mehr, kein Geld mehr. Das sind die drei Probleme. Also gibt es auch drei Ansätze für die Lösung. Der erste Ansatz, der Staat gibt Geld hier rein. Dafür gibt es zwei Instanzen, die eine ist die Europäische Zentralbank, die stellt zusätzliche Liquidität bereit, weil die Banken untereinander, der sogenannte Interbankenmarkt, funktioniert im Moment nicht. Die Banken haben einfach so viel Misstrauen untereinander, dass sich keine Kredite geben. Und nun, wenn eine Bank einen Kredit braucht, springt die EZB ein. Das ist die eine Seite. Warum macht die das? Um die Zahlungsfähigkeit der Banken zu sichern. Denn wenn Sie jetzt morgen zum Automaten gehen, wollen Bargeld abheben und da kommt ein Schild, tut uns leid, wir haben keins mehr und wir kriegen auch keins mehr, da würden Sie ziemlich beunruhigt sein, sage ich jetzt mal. Da würden wir nämlich die Bank stürmen. Also das darf nicht vorkommen, also muss sozusagen die EZB die Liquidität sichern. Zweite Möglichkeit an der Stelle der Staat. Der sagt, das Problem für die Banken ist ja jetzt, Einleger zu finden, weil keiner traut mehr. Also, was mache ich als Staat? Ich übernehme eine Garantie. Warum? Na, wenn ich jetzt eine Garantie übernehme, dann können die Einleger sagen, im Zweifel wirkt der Staat dafür und dann gehen sie zu der Bank. Ja? Die Garantie ist, der gibt keinen Cent aus. Ich übernehme eine Garantie zunächst mal. So, was ist die dritte Möglichkeit? Der Staat kann natürlich auch sagen, gut, die Banken haben ihr Eigenkapital verloren, also schieße ich Eigenkapital. Bei uns heißt das dann, so ein Bildzeitung spielt Verstaatlichung. Die Ökonomen gehen nicht gleich von der Verstaatlichung aus, sondern wir nennen das jetzt mal die Zuführung von Eigenkapital. Und was ist die dritte Möglichkeit? Nachdem wir die rechte Seite abgehandelt haben, gehen wir jetzt mal auf die linke Seite, auf die rechte Seite. Der Staat übernimmt Teile dieser Kredite. Warum tut er das? Er entlastet die Banken von ihren Risiken, die hier drin stecken. Das sind die drei Ansatzpunkte, plus einer für die Zentralbank. So. Gut. Also das würde ich als Staat machen und jetzt haben wir ja, das fand ich so toll an Ihrem Timing-Artikel, das Finanzmarktstabilisierungsgesetz von 17.10., ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ja 16. oder 17. sag mal 17. 2008, also taufrisch. Und die Finanzmarktstabilisierungsfondsverordnung, ja, also in Ökonomie würden Sie nie an diesem Land, oder? Vom 20.10., wir sind also doch aktuell. Fußnote, meine Hochachtung für die Bürokratien, die diese Gesetze in Tag und Nacht und Wochenendarbeit, da waren Kinder, das waren alle Beamte, muss man mal sehen, ne? Haben die das hingekriegt. Ja? Also, gut, die Gesetze sind kurz, die sind knapp, die sind inhaltsschwer. Was steht drin? Es steht drin, Garantieübernahme, das ist die Geschichte. Paragraph 6 des Gesetzes gilt natürlich nur für neue Verbindlichkeiten. Ja, also wenn eine Bank jetzt alten Schrott, kann sie damit nicht mehr absichern, aber wenn eine Bank jetzt neue Einlagen haben will, werden die neuen garantiert vom Staat, können garantiert werden. Also das ist jetzt hier zweiter Punkt, das nennt das Gesetz Rekapitalisierung. Das sitzt hier. Der Staat stellt den Unternehmen, den Bankunternehmen, Eigenkapital zur Verfügung. Bayern LB fängt an, 5,4 Milliarden. Und das dritte heißt im Gesetz Risikoübernahme. Der Staat kauft denen hier ihre Assets ab, um damit die Risiken. Was macht der Staat? Genau das, was er machen kann. Die drei Möglichkeiten gibt es. Wer nicht. Aber er nutzt auch alle aus. Und das, finde ich, ist eine professionelle Reaktion. Nicht? Und das sozusagen umzusetzen, ist schwierig. Jetzt reden wir mal über Volumina. Garantieübernahme, da denkt die Bundesregierung, da würden wir 400 Milliarden Euro reichen. Maximal. Für Rekapitalisierung und Risikoübernahme hat es 80 Milliarden vorgesehen, steht in dem Gesetz drin. Jetzt steht hier aber, sind wir noch eine andere Zahl, nämlich die Kreditanrichtung, 20 Milliarden. Das bedeutet Folgendes: Die Regierung sagt zwar, wir übernehmen Garantien bis zu 400 Milliarden, aber wir glauben nicht, dass das wirklich möglich ist. Wir glauben, dass eigentlich nur ein geringerer Teil erforderlich ist, nämlich die 20 Milliarden. Und dafür hat der Finanzminister eine Kreditermächtigung, denn er muss ja jetzt das finanzieren. Wie macht er das? Indem er Kredite aufnimmt. Von den Banken, die er auf der anderen Seite schützt. Auch gut. So, und hier 80 Milliarden Kreditermächtigung für Rekapitalisierung. Und wenn Sie das addieren, kommen diese 100 Milliarden raus, die im Moment sozusagen die Zahl sind, mit denen der Staat effektiv reingehen will. Das ist sozusagen das Potenzial für 400 Milliarden. So, nun muss ich auch mal sagen, 400 Milliarden klingt hoch, ne? 80 Milliarden klingt auch hoch. Und die Ansätze sind alle toll hier, genau so muss man es machen. Sind die Zahlen hoch? Ich erinnere jetzt mal an die Zahlen, die ich am Anfang gegeben habe. Die Bilanzsumme der Deutschen Bank auf der Aktienseite steht 7.745. Das fällt hier runter. Vorgesehen sind davon 80 Milliarden. Wenn Sie die Hälfte für Rekapitalisierung abziehen, 40 Milliarden. Da stehen 40 Milliarden einem bedrohten Potenzial von 7.700 gegenüber. Also viel darf hier nicht passieren. Dann ist das Geld in 0, nicht weg. Gut. Passiva, 7.296. Da hat der Staat jetzt hier eine sozusagen Garantiefonds von 400 Milliarden, von dem aber nicht glaubt, dass er alle braucht, bezogen auf 7.300 Milliarden, ist das auch nicht alle Welt. So groß die Zahlen sind, wenn Sie das in Relation setzen zu dem, was da sozusagen an Krisenpotenzial ist, darf auch irgendwie viel mehr gehen. Aber ich will natürlich hier 7.000 Milliarden hinschreiben. Das würde sowieso keiner brauchen. Ja, und Kapital, Kapitalisierung, Risiko, Übernahme zusammen 80, nehmen Sie mal die Hälfte von Kapital. Der Kapitalstock der Banken liegt bei 450 Milliarden Euro. Also 450 Milliarden. Wenn Sie da 14 Milliarden dagegen stellen und für jede Bank maximal 10 Milliarden, dann haben Sie im schlimmsten Fall nur 4 Banken geschützt. Also es ist alles richtig. Die Zahlen sind groß. Ob sie ausreichen, bei Spam-Match. Und das ist jetzt die Frage, funktioniert das alles? Ich denke mal, sagen wir mal, meine persönliche Meinung ist, ich weiß es nicht, man kann jetzt also nur was vermuten. Ich denke mal, was auf der positiven Seite steht, dass dies ja keine isolierte Einzelmaßnahme der Bundesregierung ist. Nachdem die Erstbach, das ist ja nicht von betroffen, das können die Amerikaner alleine machen, sondern dass dies weltweit geschieht. Und früher oder später sollten eigentlich diese Garantien wieder zurückführen in die Normalität. So, wägen wir mal diesen Bailout ab. Da gibt es ja immer die Frage, soll er oder soll er überhaupt gar nicht eingreifen? Ich höre jedenfalls so in der Straßenbahn, eigentlich aber so in der Zeitung liest man ja, was sollen wir hier, die kleinen Steuerzahler, ja, dafür aufkommen, dass die Zocker sich da verspekuliert haben. Das ist ja so ein Punkt. Also, was ist das Argument für den Bailout? Es gibt nur ein Argument. Ohne das kriegen wir eine globale Rezession. Das ist der Punkt. Also der Finanzsektor ist eben nicht irgendjemand, sondern wenn der Finanzsektor nicht mehr funktioniert, funktioniert Finanzierung weltweit nicht. Finanziert, und dann haben wir eben den Abschwung. Sie sehen hier den Abschwung der Industrieländer seit Mitte 2007 hat schon stark eingesetzt. Sie sehen hier, dass die Schwellenländer, das sind Brasilien, Russland, China, noch nicht, weiß nicht, noch angestiegen sind. Wenn Sie die Kurve jetzt weitermalen, für die nächsten Wochen werden Sie auch hier nach einem Abstieg kommen. Chinesen sind massiv unter Druck, Russen sind massiv unter Druck, von Brasilien habe ich noch nichts gehört. Darum geht es. Es geht eigentlich nur um das Verhindern eines Ableitens in die globale Situation. Das ist Weltwirtschaftskrise, was Sie eben schon gesagt haben. Dieser Zusammenbruch an den Finanzmärkten darf nicht überreichen. Also machen wir es dagegen. Was spricht gegen den Bailout? Naja, erstmal spricht dagegen, dass hier die Verluste sozialisiert werden. Das kennen wir ja, nicht? Die Gewinne gehen in die private Tasche. Jetzt haben die alle hier sich verzockt. Also geht jetzt sozusagen das alles in die öffentliche Hand und die angestellten Bankmanager, die werden mit hohen Abfindungen möglicherweise noch entlassen. Das Zweite, was, also gut, das ist Sozialisierung von Verlusten. Muss man den Leuten, die dann natürlich sagen, okay, sozialisieren wir doch die Verluste. Der Staat soll gar nichts tun. Also ich würde mal sagen, da trifft den kleinen Mann, die kleine Frau auf der Straße mindestens so stark wie das, was hier kommt, wenn nicht stärker. Weil wenn dann die Weltwirtschaft runtergeht, sind die Arbeitsplätze futsch. Und ob dann die Leute sagen, warum hat der Staat eigentlich damals nicht eingegriffen, werden sie dann sagen. Nicht? Aber im Moment sagen sie, oh, da werden dann die Verluste sozialisiert. Das andere ist, Bailout führt zum Moral Hazard. Und das ist ein, Herr Dietrich sitzt da, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, nicht? Das ist das, was uns am meisten daran stört.
vielleicht.
Moral Hazard heißt, dass diese Banktypen eigentlich doch das Signal bekommen, wir können machen, was wir wollen. Wenn man schief geht, kommt der Staat. Also machen wir doch, was wir wollen. Und gehen wieder Risikopositionen ein. Das heißt sozusagen, das Versprechen auf eine Hilfe, das faktische Praktizieren von Hilfe, kann dazu führen, dass die Akteure wahrgerückt werden. Und das wollen wir eigentlich nicht. Gut, Sie müssen abwägen. Wägen Sie für sicher. Wollen Sie lieber eine Weltrezession und dafür aber sozusagen die Privatisierung der Verluste und keine Moral Hazard? Oder sagen Sie, ich bin lieber gegen die Weltrezession und nehme in Kauf, dass hier Verluste sozialisiert werden und dass die eine oder andere Bank die falschen Anreize. Das ist ein reines Abwägungsproblem. Ich kann Ihnen sagen, ich bin für den Kampf gegen die Rezession. Denn ich habe nicht umsonst am Anfang die Weltwirtschaftskrise aufgegeben. Das ist das Potenzial, was in dieser Krise drin steckt. Und das hat nicht nur in Deutschland, auch in der Welt, bekanntlich zu einer Katastrophe geführt, auch politisch. Im Vorläufer des Zweiten Weltkrieges. So, jetzt muss ich mich sputen. Ne? Sie wollen doch zur Vorlesung. Was sind offene Fragen? Offene Fragen sind aber, und jetzt mache ich etwas, normalerweise sagt ein Professor, wie ist. Ja? Und das ist so, und dann haben Sie das auch auswendig zu lernen und dann fragen wir das an. Jetzt kann ich Ihnen nur sagen, wir haben einen Haufen Fragen, die wir nicht beantworten können. So ist die Lage hier. Kommt es ohne Bailout wirklich zu einer Rezession? Also die Bundesbank bemüht sich ja jeden Tag den Leuten zu sagen, es kommt zu keiner. Und die Wirtschaftsforschungsinstitute haben ja gesagt, nö, so schlimm wird es nicht. Ne? Ne? Habe ich das richtig zitiert? 0,2% ist doch nicht eine Rezession. Aber sie haben auch gesagt, wir wissen es auch nicht. Ja? Also, aber sie haben eine Zahl. Also ich sage jetzt, das Ganze dient dem Abgleiten in die globale Rezession. Aber ob die wirklich eine reale Gefahr ist, weiß man nicht. Okay, zweiter Punkt. Wie hoch sind eigentlich die Kosten des Bailout und sind die zurechtfertigt? Da sagen die Leute, 400 Milliarden geben wir. Ja? Für Hartz IV nur ein paar Milliarden. Also das ist doch überhaupt gar nicht zurechtfertigt. Wie viel Kosten dieser Bailout verursacht, das wissen Sie im Jahr 2015, nicht früher. Heute sind es nur Garantien. Es sind Bürgschaften. Es ist das Reingeben von Kapital, was Sie ja ein paar Jahre wieder zurückziehen. Es ist das Übernahme von Risikopositionen auf der Aktivseite, die Sie wieder in den Markt geben. Das heißt, die Mittel, die heute aufgewendet werden, fließen natürlich wieder zurück. Aber wie viel? Das kann nicht. Es kann im besten Fall alles, was heute der Staat reinsteckt, zurückfließen. Dann werden Sie 2015 feststellen, hat überhaupt nichts gekostet. Nur Vorteile gemacht. Es kann aber auch sein, dass sozusagen ein Teil der Mittel nicht zurückfließt. Und dann haben Sie natürlich hier Kosten, aber wer Ihnen heute Kosten kalkulieren will, ist ein Scharlatan, das können Sie nicht. Ja. Und der wichtigste Grund ist, gelingt überhaupt der Bailout? Was denn, wenn jetzt das nicht funktioniert? Wenn die Märkte sich nicht beruhigen, da haben Sie ein Problem. Weil dann ist das Signal an alle, der Staat hat sein Pulver verschossen. Es wirkt nicht. Jetzt gibt es keine Halt mehr. Das wäre da wirklich der Worst Case. Das heißt, alles das wissen Sie nicht. So, wenn ich gerade einem Politiker sozusagen am Sonntagmorgen erzähle, dann wird er sagen, mag ja alles sein, mir bleibt keiner allnormal. Ich muss trotzdem handeln. Ich muss es versuchen. In der Situation sind wir, die Politiker müssen handeln, ohne dass wir auf dieses hier Antworten haben. Und da ist jetzt meine ganz pragmatische Ansicht, im Zweifel muss der Staat eingreifen. Katastrophenschutz. Ich warte auch nicht, bis der Wald abgebrannt ist, sondern versuche, was dagegen zu unternehmen. Vielleicht ist der Versuch ja naiv und wirkt nicht, aber ich habe es wenigstens versucht. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. So, jetzt überspringe ich einen Punkt, weil das ist ein eigenes Thema. Was kommt eigentlich nach der Krise? Ja, da kommt ja neue Regulierung. Können wir mal, natürlich ja vielleicht mal ein Seminar machen oder was, gemeinsam mit den Studierenden und mal sozusagen Möglichkeiten und Grenzen ausloten. Das wird jetzt das Thema für den, also wenn Sie Diplomarbeit, Doktorarbeit suchen, in den nächsten 5 Jahre können Sie in dem Bereich fündig werden. Das überspringe ich jetzt. Ich will zum Schluss die Frage beantworten, woran erkennt man eigentlich, dass die Finanzkrise vorbei ist? Wissen Sie, wir sagen es eine Krise, nicht? Jeden Tag die Aktienkurse gehen runter. Wann kommt erst mal der erste kluge Mensch und sagt, Entwarnung, wir sind drüber hinweg? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die jetzt tagesaktuell überhaupt nicht eine Rolle spielt. Wir sind ja noch mittendrin. Aber man muss sich natürlich mal die Frage, wir dürfen jetzt ja auch nicht mental diese Krise bis zum Nimmerleinstag verlängern, sondern wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wann ist jetzt zu Ende? So, und da machen sie mal, wie sie wollen, ja, gucken sie auf den DAX oder auf irgendwas oder gucken sie auf ihre Nachbarn, ob die noch eine Reise buchen oder schon nicht mehr und so. Daran sieht man ja, so, oder ihre Bank, nicht? Meine Bank hat mir neulich nicht mir geschrieben, aber auf die Homepage, über die ich immer dazu greife, habe sie geschrieben. Übrigens, wir sind auch im Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken mit, obwohl wir eine ausländische Bank sind, haben sie mir zum ersten Mal mitgeteilt. Offenbar hatten sie Bedarf, nicht? Dass die Leute das nicht geglaubt haben. Also wenn solche Einsprengsel nicht mehr kommen. Nein, ich habe einen ganz persönlichen Indikator, und zwar einen Seismograph. Bezieht wirklich aus dem Seismograph, ich zeige es Ihnen. Seismograph kennen Sie, wenn es ein Erdbeben gibt, zittert er so den Boden. Das haben wir hier auch. Das ist mein Seismograph, ja, zum Ganzen. Das ist ein Chart, den Sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben, weil der wertet eine Statistik aus dem tiefsten Keller der Europäischen Zentralbank. Ja. Und eigentlich ist die Sache nur ganz einfach. Die Dinger heißen Daily Liquidity Conditions. Das sind hier alles tägliche Werte. Von 18.01.2006 bis vorgestern, 21. Die Zahlen vom 22. lagen noch nicht vor, also kann ich sie hier noch nicht präsentieren. Was sehen Sie? Wir nehmen hier eine durchzogene rote Linie. Diese durchzogene rote Linie ist das sogenannte Reserve Requirements. Das sind die Reserven, die die Geschäftsbanken bei der Europäischen Zentralbank halten sollen. Deswegen auch Mindestreserve soll. Das ist jetzt sozusagen aus der Bankwelt. Und was ist dieses Zappel davon? Das ist Current Account. Das ist, wie viel Geld die Banken auf den Zentralbankkonten wirklich haben. So, und jetzt gucken Sie sich mal diesen Zeitraum hier an. Da sehen Sie, diese Current Accounts, also die tatsächlichen Guthaben, schwanken um die Sollguthaben, oder schwanken ein bisschen, ja, aber nicht viel. Das hat auch einen Sinn. Keine Bank wird mehr Guthaben halten, als sie muss, weil sie kann die Differenz, den Überschuss am Interbankenmarkt anderen Banken zur Verfügung stellen. Da verdient sie. Keine Bank wird weniger halten, als sie halten muss, weil dann kommt es in Schwierigkeiten. Sie muss den Zoll einhalten. So, also gibt es sozusagen so eine Art weißes Rauschen, ist das hier, nicht? Gibt es nur so einen geringen Loch. Hier begann die Krise. Das ist August 2007. Und Sie sehen auf einmal, dass sozusagen dieses traditionelle Muster, dass die Banken ihre Reservehaltung bei der Zentralbank eng an dem Soll halten, plötzlich nicht mehr stimmt. Sie haben, wie bei so einem Seismographen, wenn hier Stärke 5 auf der oben offenen Lichterskala ist das hier, oder Stärke 7, Sie sehen, dass es hier schwanken. So, jetzt ist die Frage, was ist denn das, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Banken lieber ihre Mittel auf dem Zentralbankkonto halten, als dass sie das an andere Banken geben. Und das ist Ausdruck der nackten Angst und Unsicherheit der Banken, ist meine Partnerbank überhaupt morgen noch zahlungsfähig? Nochmal, die begeben sich unbesicherte Kredite. Unbesicherte Kredite. Über Nacht, über eine Woche, über einen Monat, über 3 Monate. Das heißt, die Banken haben schlagartig eingeschränkt. Das bedeutet natürlich, die anderen Banken kriegen keine Mittel mehr. Am nächsten Tag sozusagen kann es also sein, dass Banken tief unter das Soll kommen. Und die haben allergrößte Schwierigkeiten, an das Soll rauszukommen. Das ist die andere Seite. Wenn die einen keinen Kredit geben, können die anderen keinen nehmen und bleiben sozusagen unterhalb der Linie. So. Und die EZB ist mit Milliardenbeträgen, bis 100 Milliarden drin, pumpt es in den Markt ein. Aber dieses Muster kriegt sie nicht weg. Weil dieses Muster basiert auf Unsicherheit, auf Misstrauen der Banken untereinander. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, soll ich als Privatmensch den Banken mein Geld anvertrauen, wenn die Banken sich selber nicht vertrauen? Das ist doch der Punkt. Das heißt, die strahlt aus. Und Sie sehen, seit die Krise ausgebrochen ist, flackert dieser Seismograph. Und hier am aktuellen Rand, das ist jetzt sozusagen Oktober dieses Jahres, hat das ein dramatisches Ausmaß. Wir haben also eine Reise. Für mich ist die Krise vorbei. stabile Kurve, die durch eine Geburte ganz leicht zappelt, in engem Kontakt bleibt. Denn das heißt, die haben wieder Vertrauen zueinander und wenn die Banken sich vertrauen, vertraue ich ihnen auch. Und ja, gut, hoffen wir, dass das nicht zu lange dauert. So, ich bedanke mich dafür, dass Sie so lange zugehört haben und freue mich, wenn Sie da vielleicht auch noch die eine oder andere Frage haben. Wenn Sie die Chance haben wollen, können Sie kriegen.